Derle Bach. Gut, dann wollen wir Platz nehmen und freue mich, dass ihr alle da seid, dass wir werden eine intensive Zeit miteinander haben. Ich hoffe, dass ihr nicht zu viel gegessen habt, damit ihr gut denken könnt. Wir haben eigentlich nicht sehr viel Zeit. Wir haben mit der Fragezeit haben wir 5 Viertelstunden, das ist nicht viel. Für ein Thema wie das unsere, nämlich Islam, Israel und die Gemeinde, das ist ein unglaublich weitläufiges Thema. Und von daher möchte ich schon am Anfang klarstellen, liebe Freunde, es kann nicht das Ziel sein, wir alles ausloten zu können. Das können wir nicht. Ich werde euch einige Gedanken mitgeben, einige Anregungen zur Auseinandersetzung mit diesem Thema. Wir werden auch eine Zeit des Fragens haben, aber vielleicht schon am Anfang als Anregung für alle die, die dann das Thema gerne wirklich in die Tiefe irgendwo bearbeiten wollen, denen kann ich das Buch hier empfehlen. Es heißt eben gleich wie unser Workshop, nämlich Islam, Israel und die Gemeinde. Da habe ich eigentlich sehr vieles, mehr als ich heute sagen kann, da zusammengefasst. Den Zusammenhang zwischen Israel, Islam und die Gemeinde zu verstehen, ist das eine gute Hilfe. Und da ich es geschrieben habe, kann ich es nur empfehlen. Gut, jetzt. Okay, vielen Dank. Die Technik. Schön, aber wir wollen jetzt einsteigen, um ein bisschen dem, was ich hinterher sagen werde, einen Hintergrund zu geben, dass nicht nur die Theorie kommt, sondern dass man das auch einbetten kann in dem, was ich ansonsten tue und involviert bin, möchte ich euch gerne einen 12-minütigen DVD zeigen, der euch einen kurzen Überblick und Einblick in unsere Arbeit als Gemeinschaft gibt und schon einiges andeutet, was im Vortrag dann zum Thema wird. Wenn ich jetzt die Techniker bitten darf,
an jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Die Assyrer werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assur kommen. Und die Ägypter werden samt den Assyrern Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit den Ägyptern und Assyrern. Ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meine Hände Werk, und du, Israel, mein Erbe. Jesaja 19. Gott hat sein Volk Israel in das verheißene Land zurückgeführt. Seit 1948 existiert der Staat Israel. Innerlich ist Israel aber nicht zum Leben erwacht. Die Juden kennen ihren Messias noch nicht. 1,4 Milliarden Moslems leben auf dieser Erde. 250 Millionen davon sind Araber. Auch sie kennen Jesus als ihren Erlöser nicht. Sie bekämpften Gottes erwähltes Volk Israel mit bitterem Hass, ohne zu wissen, dass sie selber von Gott mit Israel zusammen in seinen Erlösungsplan einbezogen sind. Die Gemeinschaft der Versöhnung ist als Lebensgemeinschaft eine Antwort Gottes auf die Not des jüdischen und des arabischen Volkes. Wir wollen mit Leben und Tat unseren jüdischen und arabischen Freunden Jesus als Messias und Erlöser bezeugen. Wir wollen dazu beitragen, dass Juden und Araber in die Versöhnung mit Gott und miteinander finden und nach Jesaja 19 gemeinsam zum Segen inmitten der Erde werden. Auf drei Ebenen bauen wir Gottes Reich. Durch gemeinsames Leben, durch Freundschaftsevangelisation und durch Gebet. Diese drei ergänzen sich nicht nur, sondern beziehen auch ihre Autorität voneinander. Ohne Liebe zueinander haben wir in dieser Welt kein Zeugnis. Ohne Bereitschaft zum Zeugnis und zur Verkündigung des Reiches Gottes ist unser Gebet leer. Und ohne Gebet, ohne Stehen vor Gott, könnten wir weder einander lieben noch in Vollmacht Jesus bezeugen. Unsere Gemeinschaft besteht zurzeit aus über 60 Erwachsenen und 30 Kindern. Unsere vier Teams leben und arbeiten unter Moslems und Juden in Jerusalem, Marseille, in der Mühle und in der Schweiz. Das Beispiel der ersten Christen spornt uns an, unser Leben ganzheitlich miteinander zu teilen. Die Qualität unserer Beziehungen soll das Reich Gottes sichtbar machen. Gemeinsam leben bedeutet Verbindlichkeit und Verantwortung anderen Menschen gegenüber einzugehen, und zwar ganz konkret in unserem Alltag. Wir leben in Wohngemeinschaften, lassen einander teilhaben an wesentlichen Persönlichkeitsprozessen, teilen Freud und Leid und feiern zusammen Gottesdienste und Feste. Jesus sagt in Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander Liebe habt. Bei allen Auseinandersetzungen, die damit verbunden sind, erleben wir auch den großen Segen, von dem es im Psalm 133 heißt, siehe wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dahin hat der Herr den Segen entboten, Leben bis in Ewigkeit. Gebet ist das Werkzeug, durch das Gottes Reich gebaut wird. Gebet bereitet die Menschen auf das Hören des Evangeliums vor. Es öffnet die Herzen und bindet dem Bösen die Hände. Jeden Tag geben wir deshalb dem Gebet seinen Platz. Jeden Morgen und jeden Abend integrieren wir je eine Stunde gemeinsames Gebet in unser Arbeitspensum. In diesen Stunden richten wir uns auf Gott aus, hören auf ihn und lassen uns Orientierung geben. Wir leben in einer Zeit, in der Gott Israel ganzheitlich wiederherstellt. In diesem Prozess steht Jerusalem im Mittelpunkt. Keine andere Stadt hat dieselbe heilsgeschichtliche Bedeutung wie Jerusalem. Und keine andere Stadt ist so umkämpft wie die Stadt des großen Königs. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld bezahlt ist, Jesaja 40. Inmitten des Nahostkonflikts bauen unsere Mitarbeiter Freundschaften sowohl zu Israelis wie auch zu palästinensischen Arabern auf und bezeugen ihnen die gute Botschaft der Vergebung und Versöhnung. Zu Israel und dem jüdischen Volk zu stehen, heißt nicht, dass wir über Jesus, den Messias, schweigen. Im Gegenteil. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit in Jerusalem ist die Verkündigung des Evangeliums unter der jüdischen Bevölkerung. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Nichtjuden. Römer 1,16. Ein wichtiger Bereich sind unsere arabischen Kinderstunden und der Moslemkinder. Hunderte von Jungen und Mädchen aus islamischem Hintergrund haben hier von Jesus als ihrem Erlöser gehört und viele haben ihn in ihr Herz eingeladen. In den dreimonatigen Sommerferien bieten wir zum Beispiel Ausflüge und Ferienangebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung an. Neu haben wir auch offene Türen in einem Waisenhaus. Wir begegnen dort verlassenen und verstoßenen Moslemkindern, denen wir durch unsere Zuwendung die Liebe Christi mitteilen können. So erleben die Kinder Gottes Vaterschaft, die ihr Wertgefühl wiederherstellt. Manchmal ist auch ganz praktische Hilfe nötig. Hier entladen wir zum Beispiel einige Tonnen Winterkleider und Wolldecken, die wir in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen an notleidende jüdische und arabische Familien verteilen. Evangelistische Feste und Einsätze führen wir in Zusammenarbeit mit lokalen Gläubigen durch. Es liegt uns am Herzen, dass Juden und Araber so weit wie möglich in den bestehenden Gemeinden ein geistliches Zuhause finden. Marseille ist die zweitgrößte Stadt Frankreichs und das Tor nach Nordafrika. In dieser Vielvölkerstadt leben 200.000 Moslems, etwa 100.000 Juden und noch viele andere ethnische Gruppen. Die Zahl der vom Evangelium unerreichten und isolierten Menschen ist immens. Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes, Lukas 18, Vers 16. Es gibt nichts Wichtigeres, als in Kinder zu investieren, um die islamische Welt zu erreichen. Denn sie sind diejenigen, die die Gesellschaft von morgen verändern. Deshalb führen wir wöchentlich evangelistische und auch weiterführende Kinderstunden durch. Hier werden wir zu Vätern und Müttern oder zu älteren Brüdern und Schwestern für viele Kinder. Hunderte von Moslemkindern haben in den vergangenen Jahren das Evangelium gehört, gesehen und erfahren. Viele dieser Kinder leben unterdessen mit Jesus in ihrem Herzen und haben die frohe Botschaft in ihre Familien getragen. Zudem sammeln wir die Kinder für Gottesdienste, Ausflüge und Freizeiten. In Marseille leben wir mitten in einem nahezu 100% islamischen Immigrantenghetto. Hier teilen wir unser Leben mit den Menschen, die in einer Umgebung von Verbrechen, Drogen, Arbeitslosigkeit, Vandalismus und kaputten Familien leben. Und wir laden sie in das Reich Gottes ein, indem wir ihnen ein neues Leben in Christus anbieten. Wir wenden uns auch der jüdischen Bevölkerung dieser Stadt zu und ermutigen sie in ihrer Beziehung zum Gott Israels und erzählen ihnen von ihrem Messias. Jeden Samstagmorgen verteilen wir an unserem Büchertisch gratis Evangelien. Seit über 15 Jahren geht die gute Botschaft von diesem Büchertisch aus, in Form von Literatur, Kassetten und Videos in verschiedenen Sprachen. Und das nicht nur in Französisch und Arabisch, sondern auch in Hebräisch, Kabylisch und afrikanischen Sprachen und Dialekten. Wir pflegen gute Beziehungen zu lokalen Kirchgemeinden und anderen Missionsorganisationen und führen viele Anlässe und Einsätze in Zusammenarbeit mit ihnen durch. Die Mühle ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Vor über 10 Jahren konnten wir in Südfrankreich eine große alte Mühle mit 10 Hektar Umgebung erstehen. Auf der Grundlage des gemeinsamen Lebens werden hier Menschen auf ihrem Weg mit Jesus begleitet und zugerüstet und erfahren darin Freisetzung für ihre persönliche Berufung. Menschen aus islamischem, jüdischem und christlichem Hintergrund sollen hier in aller Freiheit in der Beziehung zu Jesus wachsen können. Immer wieder kommen Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Elendsvierteln von Marseille für eine Woche oder ein Wochenende hierher, erleben die Natur, eine gesunde Gemeinschaft. Und Zurüstung in ihrem Glaubensleben. Christen aus dem deutschsprachigen Raum können hier im Rahmen einer einjährigen Lebens- und Jüngerschaftsschule ihre Beziehung zu Gott vertiefen und ihre Berufung im Reich Gottes abklären. Die Mühle ist auch eine Schnittstelle zu den Gemeinden in der Schweiz und in Deutschland. Sie ist ein geeigneter Ort für Leiterretreten, Seminare und Gemeindeferienwochen. Ein Teil der Mühle ist noch im Bau. Es besteht die Möglichkeit, für eine oder mehrere Wochen praktisch mitzuhelfen. Die Teilnehmer erleben immer wieder, wie sie Gott in dieser Zeit näher kommen und wie er an ihrem Herzen auch arbeitet. All diese Angebote werden rege genutzt. Pro Jahr zählen wir rund 400 Gäste und 2400 Übernachtungen. Wir geben an die 5000 Mahlzeiten an unsere Gäste aus. Unser Heimatbüro in der Schweiz wird von einigen kompetenten Mitarbeitern betreut, die selbst längere Zeit auf dem Feld tätig waren. Neben administrativen Arbeiten vertreten sie unsere Arbeit nach außen und verbinden Trägerschaft, Freunde und Gemeinden mit unseren Mitarbeitern auf dem Feld. Wenn Sie mehr Informationen oder Gebetsanliegen haben möchten, wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat. Wenn Sie einen unserer Mitarbeiter oder unsere Arbeit als Ganzes oder ein spezifisches Arbeitsgebiet unterstützen möchten, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Vierteljährlich erscheint das Chorjournal mit den neuesten Erlebnisberichten unserer Teams und mit ermutigenden Artikeln. Wenn Sie gerne ein Exemplar hätten, können Sie es bei uns anfordern. An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Die Assyrer werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assur kommen. Und die Ägypter werden samt den Assyrern Gott dienen. Zu der Zeit wird Israel der Dritte sein, mit den Ägyptern und Assyrern, ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen und sprechen: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meine Hände werden, und du, Israel, mein Name. Jesaja 19.
Danke, so viel zu unserer Gemeinschaft, damit Sie alles, was ich Ihnen jetzt sagen werde, auch ein bisschen einordnen können. Fragen zu dem, was Sie gesehen haben, können Sie hinterher stellen. Aber ich denke, es ist jetzt wichtig, dass wir zuerst einmal miteinander eintauchen in das Thema. Und das würde ich gerne machen, indem ich mit dem Wort aus Jesaja 2 beginne. Nämlich Gottes Sicht für die Welt, Gottes Sicht für die Nationen, das sehr, sehr zentral mit unserem Thema zu tun hat. Da steht nämlich der bekannte Text: Es wird zur letzten Zeit der Berg des Herrn, der Berg, da das Herrenhaus ist, und das ist der Berg Zion, feststehen höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Vielleicht noch dazu noch einige Verse aus Jesaja 25. Eigentlich eine Perspektive der Sicht Gottes. Da steht wieder in Bezug auf den Berg Zion: Und der Herr wird auf diesem Berg allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin kein Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott, der Herr, wird die Träne von allen Angesichten abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Was für eine Sicht Gottes für die Völker und für die Nationen. Freunde, und das ist wichtig, wenn wir uns dem Thema Islam, Israel und die Gemeinde zuwenden, dass wir das und darüber Gedanken machen, dass wir das immer aus der Perspektive Gottes tun. Denn in diesen Auseinandersetzungen, in diesem Kampf, in all diesem Kampf, den wir täglich beobachten können, zwischen Islam, Israel und letztlich ja auch der Gemeinde, da geht es ganz zentral um den Gott Israels und um seine Pläne. Er steht im Mittelpunkt. Es ist wichtig für uns immer wieder klar zu machen: Es ist nicht Israel und es sind nicht die Christen, sondern es ist der Gott Israels, der im Mittelpunkt steht all dessen, weil er derjenige ist, der für die Völker eine Sicht hat, eine Heilssicht, eine Heilsgeschichte. Und der ganze Kampf, der entbrannt ist, nicht erst seit kürzlich, hat eines zum Ziel, nämlich seine Pläne, die er sich vorgenommen hat, mit den Völkern, mit allen Mitteln zu sabotieren und zu verhindern. Also es geht um den Heiligen Israels. Und hier kann ich auch schon am Anfang sagen, letztlich selbst das Zurückbringen Israel, des jüdischen Volkes nach Israel, die Wiederherstellung Israels geschieht nach Hesekiel 36 aus einem Grund. Und zwar der Grund, das haben wir schon mehrmals gehört heute, kann nicht darin liegen, eben, dass das jüdische Volk das in irgendeiner Weise verdient hätte, dass Gott sich ihm zuwendet. Genauso wenig wie kein Mensch irgendeine Zuwendung Gottes sich verdient oder verdienen kann. Sondern Gott sagt, die Tatsache, dass ich das tue, dass ich mein Volk sammle, wiederherstelle, mit dem Ziel, mein Reich in diesem Volk und durch dieses Volk ganz neu sichtbar zu machen, hat eins zum Ziel, nämlich um meines Namens willen. Das heißt, um meiner Ehre willen. Die Ehre Gottes, und das sagt Gott selber, ist verbunden mit der Wiederherstellung Israels. Nämlich er sagt in Hesekiel 36, wenn ich das tue, wenn ich euch zurückbringe aus den Nationen und wenn ich an euch handle, nämlich indem ich euch dahin bringe, dass ihr mich erkennt und unter meine Hand euch beugt. Wenn der Tag kommt, wo Israel nach Zephanie 3, das könnt ihr nachlesen, ich habe die Zeit nicht, alles vorzulesen, da sagt er, ich werde an euch handeln und ich werde alles Hochmütige und Stolze aus eurer Mitte hinwegnehmen und zurückbleibt, sagt er, ein Volk demütig und gering, ein Volk, in dem kein Falsch ist, in dem kein Trug ist, ein Volk, das Angesicht des Messias widerspiegelt. Und das ist das Ziel Israels letztlich. Licht zu sein für die Nationen heißt nichts anderes als das Angesicht des Messias, der die Herrlichkeit Israels ist, nach dem Propheten Simeon, Lukas Kapitel 2, als er das Kind sieht, sagt er, hier die Herrlichkeit Israel. Jesus ist die Herrlichkeit Israel. Und letztlich geht es darum, in all dem Handeln Gottes, dass das Angesicht seines geliebten Sohnes in diesem Volk sichtbar wird. Dass wer dieses Volk eines Tages sieht, das Angesicht des Messias sieht. Übrigens, darin ist ja die Gemeinde letztlich ganz mit hineingenommen, wenn Paulus sagt nach Römer 8, dass das Ziel Gottes ist, dass er die, die er erwählt hat, dass er sie in das Bild seines geliebten Sohnes verwandelt. Also es geht hier in allem bei der Herstellung Israels letztlich um die Ehre Gottes, dass die Völker erkennen, so wie er an Israel handelt und sie dahin bringt, dass ihr Herz verändert wird, dass die Völker erkennen, dass er der lebendige Gott ist. Sie sollen erkennen, dass ich Gott bin, sagt er in Hesekiel 36. Also es geht um die Offenbarung des Wesens Gottes und um sein Handeln an den Völkern, dass, wie wir vorhin gelesen haben in Jesaja, der sagt, der Tag wird kommen, wo Gott nicht nur den Einzelnen ansprechen wird, wo es nicht nur darum geht, wie Jesus in der Offenbarung Kapitel 3 sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer mich hineinlässt, mit dem werde ich Gemeinschaft haben. Das ist eine Realität, dass Gott um den Einzelnen ringt, um die Beziehung zum Einzelnen. Diese Brautwerbung, das ist das eine. Wir dürfen nicht vergessen, der Messias hat noch ein anderes Gesicht. Er ist nicht nur das Lamm Gottes. Er ist auch der Löwe von Juda. Und als der Löwe von Juda, das ist eine ganz andere Realität. Von ihm heißt es im Psalm 2 nachzulesen. Und auch in der Offenbarung 19 heißt es vom Löwe von Juda, dass Gott ihm die Herrschaft über die Nation gibt und er sagt, und du wirst sie mit einem eisernen Zepter, wirst du sie hüten und beherrschen. Da kommt uns ein Bild entgegen, das wir oft sehr mühsam und schlecht mit dem Bild zusammenbringen, das wir normalerweise von Jesus haben. Er ist derjenige, durch den Gott eines Tages die Herrschaften dieser Welt herausfordern wird und zur Rechenschaft ziehen wird. Und das, liebe Freunde, hat mit Israel als Nation etwas zu tun. Das ist, nehme ich an, für die allermeisten von euch nicht neu. Es ist wichtig, dass wir uns das neu bewusst machen. Was heute geschieht, die Auseinandersetzung Islam, Israel und auch die Gemeinde, im Kern geht es um den Herrschaftsanspruch des Messias, der sich anfängt zu offenbaren und sichtbar zu werden und Herrschaften, und zwar die sichtbaren und unsichtbaren Herrschaften, langsam aber sicher erschüttert werden. Und weil Gott sich entschieden hat in seiner Souveränität, dass er gesagt hat, ich habe mir ein Volk erwählt, über das meine Königsherrschaft ganz konkret aufgerichtet werden soll. Nicht nur geistlich. Wenn es von Jesus heißt, dass er der König der Juden ist, dann ist das etwas ganz Konkretes. Und wenn es heißt, dass er den Thron Davids einnehmen soll über Israel, dann ist das auch ganz konkret gemeint. Wenn Jesus über Jerusalem sagt, das ist die Stadt des großen Königs, nämlich seine Stadt, dann hat er die Stadt gemeint hier, ganz konkret. Und weil das so ist, Freunde, ist die Auseinandersetzung in erster Linie ja eine geistliche Auseinandersetzung. Es ist mir wichtig, vorauszuschicken, die ganze Auseinandersetzung zwischen Israel und der islamischen Welt ist eine geistliche Auseinandersetzung. Da geht es nicht in erster Linie darum, dass ein Problem existiert zwischen Juden und Palästinenser. Das Problem sind nicht einfach Landfragen und auch nicht ethische Auseinandersetzungen oder Unverträglichkeiten. Mitnichten. Es geht um sehr viel mehr als das. Und zwar, wenn man ein bisschen historisch denkt, sieht man, dass ja vieles irgendwo nicht aufgeht im Lauf der letzten 60 Jahre Geschichte, in dem dieser Konflikt besteht zwischen Palästinenser und Juden. Ging es nur darum, den Palästinensern einen eigenen Staat zu geben, hätte das vor vielen, vielen Jahren geschehen können. Das wissen wir. Nämlich nach der Teilung 1948 waren alle Gebiete, die heute eben als Gebiete gelten, inklusive Ostjerusalem, waren alle in arabischer Hand. Ägypten hat Gaza besessen und Jordanien war über die Westbank inklusive Ostjerusalem die Herrscher. 20 Jahre lang war dieses Gebiet in arabischer Hand und es ist niemandem in den Sinn gekommen, Palästinensern einen Staat zu geben. Im Gegenteil, und das, auch das ist wichtig zu wissen, 1964, also zu einer Zeit, als all dieses Gebiet noch in arabischer Hand war, wurde die PLO gegründet. Nicht um diese Gebiete zu befreien, weil sie waren ja in arabischer Hand. Es ging damals um etwas ganz anderes. Es ging darum, eben das islamische Land, das besetzt war, zu befreien. Und das hieß Tel Aviv oder all das, was eigentlich damals von der UNO eben den Israelis oder den Juden gegeben wurde. Warum? Warum haben sich die arabischen Länder geweigert, diesen Teilungsplan damals anzunehmen? Und nicht nur das, sondern nach dem 67er Krieg, wo Israel bereit war, Land zurückzugeben für Frieden. Die, die ein bisschen kundig sind in der Geschichte, wissen, dass damals die Außenministerversammlung in Khartoum ein dreimaliges Nein herausgegeben hat. Nein zu Verhandlungen mit Israel, Nein zu Frieden, Nein zu Anerkennung. Absolut auf nichts eingegangen. Warum? Weil die Zielsetzung eine ganz andere ist. Es geht nicht darum, den armen Palästinenser Lebensraum zu geben, eine Heimstätte zu geben. Und ich muss sagen, sie sind tatsächlich die Leidtragenden. Die Palästinenser, weil sie letztlich missbraucht werden von den eigenen Glaubensgeschwistern, eigentlich als Kanonenfutter. Sie werden missbraucht, um Druck aufzusetzen auf den Westen. Ihr Leid wird missbraucht und eingesetzt als Waffe. Um das zu verstehen, ist wichtig, dass wir noch einmal verstehen, was der Islam will. Ich kann hier nicht in die Tiefe eingehen, was der Islam ist, aber eins ist soweit gesagt, der Islam in seinem Selbstverständnis versteht sich als die Ablösung von Judentum und Christentum. Eigentlich noch mehr. In der 3030, dort heißt es, dass der Islam die natürliche Religion des Menschen schlechthin ist. Warum? Als Mohammed eigentlich anfing, den Islam zu etablieren, sei ganz kurz gesagt, hat er am Anfang gedacht, dass Juden und Christen eigentlich seine Kronzeugen wären. Das steht sogar im Koran. In den sogenannten Offenbarungen zur Zeit von Mekka heißt es, sagt Mohammed, geht zu Christen und Juden, die werden euch sagen, dass ich recht habe. Jetzt gab es aber eine Zeit, als Mohammed sich in einer Stadt genannt Medina niederließ und dort den ersten islamischen Kleinstaat gegründet hat, hat er angefangen, Beziehungen zu Juden und vor allem zu Juden aufzunehmen. Und die haben ihm unmissverständlich gesagt, dass er wohl kaum ein Prophet sein kann, da er weder Jude ist, noch die Schriften kennt. Den einzigen, auf den sie warten, ist der Elia. Und er hat auf sie nicht diesen Eindruck gemacht, dass er der Elia sein könnte. Die Ablehnung durch die Moslems hat ihn so sehr getroffen und auch die Ablehnung durch die Christen, die war zwar nicht so massiv, dass Mohammed eigentlich einen Ausweg gesucht hat, wie kann er die neue Religion, von der er geglaubt hat, dass Gott sie den Arabern gegeben hat, wie kann er sie etablieren, ohne dass Judentum und Christentum, die ihn ja ablehnen, das gefährden können. Und er hat das sehr genial gemacht, nämlich man kann das nachlesen, für die, die einen Koran zu Hause haben, es wäre möglich, kann man das in Sure 2 und 4 nachlesen. Da sagt er in Bezug auf Abraham, Sure 240 sagt er, oder wollt ihr vielleicht sagen, hier diskutiert er mit Juden, Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und die Stämme Israel seien Juden oder Christen gewesen. Das ist frevelhaft. Gebt Acht auf, was ihr tut und was ihr sagt. Mit anderen Worten, Abraham und die Erzväter waren keine Juden und auch keine Christen. Und genau genommen stimmt das auch. Weil er hat gesagt, die Juden gibt es seit dem Sinai. Und die Christen gibt es seit Christus. Also wenn Abraham kein Jude und kein Christ war, was war er dann? Er war ein gottesfürchtiger Mann, ein Hanif, einer, der sich unter die Gebote Gottes gebeugt hat. Und sich unter die Gebote Gottes beugen heißt Islam. Er war ein Moslem. Also Abraham war der Vater der Moslem, weil er sich unter die Gebote Gottes gebeugt hat. Und so wurde eigentlich die Religionsgeschichte zurückislamisiert bis auf Adam. Mit anderen Worten, es ist wichtig im Verständnis, auch gerade für Christen, dass wir verstehen, wenn Moslems an David denken, an Salomo denken, an Moses, dann sind das für sie nicht jüdische Namen. David ist ein wichtiger islamischer Prophet. Salomon ist ein wichtiger islamischer Prophet. Auch Moses. Jesus ist der zweitwichtigste islamische Prophet. Und sie haben von Anfang an von Gott ausgesandt den Islam gepredigt und der Welt gebracht. Übrigens selbst die Juden wurden eines Tages erwählt, sagt der Koran, und damit beauftragt, den Islam der Welt zu bringen. Weil die echte Torah, das ist übrigens gerade vor einem Jahr in einer palästinensischen Fernsehserie, kam das auf, dass die echte Torah, die eigentlich den Islam verkündigt und den Juden gegeben wurde, die wurde verfälscht. Und was die Juden heute haben als Torah, das ist reine Fälschung, weil sie eben nicht den Islam beinhaltet. Weil die natürliche Religion, jede Beauftragung von Gott her ist Islam. Und weil die Juden eben das verfälscht haben und die Propheten getötet haben, hat Gott sie verworfen, verflucht, dem Gericht übergeben und hat ihnen dann eben alles geistliche Erbe, das er ihnen zugedacht hat, den Juden, das hat er von ihnen weggenommen und hat es den wahrhaftigen Gottesfürchtigen gegeben, eben den Moslem. Mit anderen Worten ist eigentlich das Erbe im islamischen Denken, und zwar nicht nur die Propheten und die geistlichen Güter, sondern auch das Land. In jeder Hinsicht ist islamisches Land. Freunde, es gibt kein, im Empfinden eines Moslems gibt es nicht so etwas wie Israel. Existiert nicht, weil das wurde im Gedenken Gottes ausgelöscht. Von daher, für die Moslem, für die islamische Welt, und wenn ich das sage, ist mir ganz wichtig, liebe Freunde, dass wir von Anfang an klar auseinanderhalten. Es geht hier nicht um die Menschen. Weil die Moslems als Menschen, sie sind erlösungsbedürftig, wie jeder Deutsche und jeder Jude und jeder Schweizer auch. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, in Bezug auf die Menschen gibt es nur eins, nämlich alle, heißt es im Römer 3, haben gesündigt und brauchen die Erlösung durch die Gnade. Von daher, es geht hier nicht um die Menschen, ob sie schlecht sind oder gut sind. Das ist nicht das Thema. Moslem, und das ist auch wichtig, dass das tief hineingeht, gerade der Gemeinde, die gehören Jesus. Denn nach Psalm 2 sagt Gott, ich will dir die Enden der Erde geben, sagte seinem Messias. Also sind alle Moslem, ob Iraner, Saudis, wer immer, sie sind Eigentum des Messias. Auch wenn sie das noch nicht wissen, auch wenn der Islam im Stand ist, sie so zu gefangen zu halten in ihrem Denken, aber von Gottes Sicht aus sind sie Eigentum des Messias. Es geht hier um den Islam, um dieses dämonische System, das die Menschen so sehr gefangen genommen hat in ihrem Denken, in ihrem Empfinden und sie zu einem Werkzeug auch eigentlich der Zerstörung gemacht hat oder immer wieder machen kann. Von daher sind nicht die Moslems die Feinde. Im Gegenteil, Moslems sind Menschen, die mit dem Evangelium erreicht werden müssen. Das sind Menschen, um die Gott ringt, für die Jesus sein Leben gegeben hat. Das ist wichtig, dass das auch in unserem Empfinden und Denken so verankert ist. Wer in seinem Herzen Moslems gegenüber Hass, Verachtung, was immer hat, der muss wissen, dass er ihnen das Evangelium nicht bringen kann und dass auch sein Zeugnis letztlich schwach ist. Es geht hier um den Islam als ein dämonisches System, das der Feind Gottes gebraucht, um die Pläne Gottes mit allen Mitteln zu verhindern. Mit Israel und mit seiner Gemeinde und mit dieser Welt. Aber der Islam, der 1,4 Milliarden Menschen beherrscht heute. Er treibt mit allen Mitteln die Menschen, die er beherrscht, dazu auf, in Hass und auch mit Gewalt, mit einer unglaublichen Leidenschaft, die wir ja erleben in Selbstmordattentaten, dazu letztlich die Pläne Gottes mit allen Mitteln zu vereiteln. In islamischem Denken, noch einmal, ist Jerusalem, Israel, das ist heiliges islamisches Land. Und der Islam, der davon lebt, dass Juden und Christen von Gott letztlich nicht nur degradiert wurden als Religionen, sondern letztlich auch dem Gericht übergeben sind, weil sie eine pervertierte Sicht von Gott haben. Ihr müsst euch vorstellen, ein Moslem, der wächst auf mit dem Bewusstsein, dass Juden und Christen, die wachsen in einer pervertierten Vorstellung von Gott. Und jetzt kommen ausgerechnet Vertreter dieser Vorstellung von Gott, dieser Religion, Judentum, verfälscht. Wie gesagt, pervertiert, die kommen und setzen sich inmitten des Landes der Propheten. Ich werde morgen zu Jerusalem noch etwas sagen, aber hier sei schon etwas vorausgegeben. Jerusalem, die Stadt der Propheten, wer diese Stadt besitzt, der hat ganz direkten Zugang auch zur Autorität und Legitimation der geistlichen Führerschaft. Deswegen musste ja Mohammed sogar nach Jerusalem fliegen, sagt uns Sure 17 und islamische Tradition sagen uns, dass Mohammed nicht von Mekka aus in den Himmel gehen konnte, um als Haupt der Propheten eingesetzt zu werden. Er musste nach Jerusalem fliegen, um vom Tempelberg aus in den Himmel zu steigen und da eben von Abraham, Jesus und Moses zum Haupt der Propheten eingesetzt zu werden. Mit anderen Worten, Jerusalem, die Stadt der Propheten, ist auch die Stadt der geistlichen Macht. Wer sie besitzt, der hat die Legitimation von Gott, die Nummer eins zu sein und zur Herrschaft berufen zu sein. Und deswegen dürfen wir nicht vergessen, etwa 18 Jahre nachdem der Islam etabliert wurde in Medina, wurde Jerusalem islamisch. Seit 1400 Jahren fast ist Jerusalem, war Jerusalem in islamischer Hand, bevor dann unter den Osmanen das Reich anfing abzubröckeln. Und jetzt, Freunde, kommen die Juden zurück und stellt euch mal vor, ausgerechnet die Juden übernehmen Jerusalem, übernehmen islamisches Land. Das ist die tiefste Infragestellung islamischer Identität. Das ist in islamischen Denken und Empfinden ist das die Schande schlechthin, die der islamischen Welt geschehen konnte im Verlaufe der 1400-jährigen Geschichte. Wenn diese Schande nicht abgetan wird, kann der Islam in seiner Autorität sich letztlich nicht legitimieren. Es geht hier nicht um irgendwelche Koexistenzen, es geht hier um ein Hinwegtun dieser Schande. Es tut mir leid, wenn ich hier allfällige Friedensträume und Vorstellungen ein bisschen sabotieren muss, aber aus geistlicher Sicht gibt es keinen Frieden zwischen Islam und Israel, weil es hier um einen geistlichen Kampf geht. Jetzt, der Islam, der weiß, die Mächte wissen ja, um was es geht. Es geht ja nicht nur um die Juden hier. Es geht nicht nur einfach um die Juden als irgendwie eine ethnische Gruppe, die Moslems beleidigen, sondern sie wissen mit diesem Zurückkommen der Juden, mit der Wiederherstellung Israels geschieht etwas, nämlich in der islamischen Literatur, vor allem Endzeitliteratur, und das ist etwas, was heute im palästinensischen Fernsehen immer wieder gebracht wird. Immer wieder nämlich dieses Bewusstsein, dass Mohammed und nach ihm die Kalifen gesagt haben, am Ende prophezeit haben, am Ende der Zeit wird es geschehen, heißt es da. Da werden die Juden zurückkommen nach Israel. Und das muss so sein, damit die islamische Gesellschaft an ihnen das Gericht vollziehen kann. Es wird eine Zeit sein, heißt es dort, wo jeder Stein und jeder Baum rufen wird, O Moslem, hinter mir versteckt sich ein Jude, komm und töte ihn. Warum? Weil nur der Sieg letztlich über die Juden, das Vollziehen des Gerichtes, über die Gott verworfen hat, die Endzeit einleiten kann. Die Endzeitgeschichte, die Erfüllung des letzten Gerichtes oder wie es in islamischem Zusammenhang heißt, die Stunde des Schicksals wird erst dann sich entfalten können, wenn dieses Gericht von den Moslems über die Juden gebracht wird. Das, was ich hier sage, das sind nicht einfach meine Interpretationen. 1968 nach dem Desaster von Sechstagekrieg kamen sämtliche islamischen Gelehrten zusammen in der Al-Azhar in Kairo und versuchten zu verstehen, was da geschehen ist. Weil es ist doch unmöglich, dass die Juden verworfen, eigentlich von Gott dem Gericht übergeben, dass es ihnen möglich war, die glorreichen Armeen der islamischen Welt zu besiegen. Was geschah da? Und da wurde ein Buch geschrieben. Ich habe einen Auszug davon. Das Buch kann man heute nicht mehr kaufen, leider, weil die Auswirkungen klar wurden. Aber in diesem Buch wird ganz klar festgehalten, die Juden müssen zurückkommen. Was hier geschieht, das ist Endzeitgeschichte, damit die islamische Welt endlich ihre Aufgabe erfüllen kann und das Gericht vollziehen kann über diesem Volk, um Gott die Ehre zu geben, damit er endlich eben die Stunde des Schicksals anbrechen lassen kann. Von daher ist der Kampf gegen das jüdische Volk. Das ist auch etwas, was immer wieder im palästinensischen Fernsehen gesagt wird. Der Kampf ist nicht ein Kampf der Palästinenser gegen Israel, sondern es ist eine Aufgabe eines jeden Moslem gegen Israel, gegen das jüdische Volk, gegen die Besetzung Jerusalems oder überhaupt gegen Besetzung eines jeden Meter islamischen Landes aufzustehen. Ich könnte euch hier ganz viele Zitate vorlesen, die immer und immer wieder durch die arabische Presse kommen. Kaum zu glauben, aber es ist eine Tatsache. Der Kampf gegen Israel und gegen das jüdische Volk ist unaufgebbar für die islamische Identität. Und jetzt, man erlebt mit Israel kommt man nicht ganz zurecht. Es ist nicht so einfach, jetzt diesen Staat zu destabilisieren oder zu vernichten. Was tut man? Das ist sehr einfach. Man sucht sich Alliierte, man sucht Menschen, die man gefügig macht. Und das haben wir ja alle miterlebt, wie die islamische Welt erfolgreich den Westen eigentlich zu Verbündeten versucht zu gewinnen in diesem Kampf gegen die Juden und gegen Israel. Hier zu der Geschichte. Es ist sehr einfach gesagt. Die Strategie des Islams ist die, dass es heißt, wir werden sie lehren, dass wer nicht mit uns ist, gegen uns ist. Wer nicht mit uns und unserer Sache steht, der ist ein Freund unserer Feinde. Und wir werden mit ihm umgehen, wie wir mit unseren Feinden umgehen. Liebe Freunde, Terror ist nicht einfach eine Liebhaberei oder ein kranker Auswuchs gewisser extremistischen Gruppierungen. Das würde man so gerne so hinstellen. Und man versucht das im Westen auch immer wieder so zu formulieren. Terrorgruppen, das ist Islamismus, das hat mit Islam nichts zu tun. Das sind einige verschrobene Gruppierungen, das ist nicht wahr. Bin Laden ist ein Mann, den Islam sehr wohl kennt und der den Islam ernst nimmt. Jemand, der den Islam umsetzt. Freunde, es geht, die Strategie ist eine sehr einfache. Mit Druck und mit Gewalt kann man ja letztlich jeden Menschen manipulieren, der Angst um sein Leben hat. Ganz einfach. Wenn man genug Gewalt und genug Druck ausübt, wenn man genug unberechenbar ist, dann kann man jeden in Angst und Entsetzen letztlich versetzen. Und diese Strategie geht auf. Sie haben gesagt, wir wollen den Westen lehren, dass sie den Islam respektieren, dass sie uns wahrnehmen, uns respektieren und vor allem sich mit realisieren, was uns beleidigt und sich mit unseren Zielsetzungen anfangen zu identifizieren. Man kann das an einer Hand ablesen, was haben diese Terrorakte gebracht, zum Beispiel in New York oder in Madrid oder in London oder auch in der Türkei. Wenn man hinterher sieht, was die Konsequenzen waren, muss man sagen, geht ihre Rechnung auf. In den allermeisten Fällen haben sich sämtliche westliche Führer und Kirchenführer aufgemacht, um den Islam salonfähig zu machen. Alles hat gesagt, das ist nicht Islam. Islam ist eine Religion des Friedens. Und dem Islam wurden immer mehr Tor und Türen aufgemacht. Es wurde diskutiert, wie die islamische Ausprägung von Erziehung zum Beispiel in Europa Raum finden kann. Es wurde diskutiert und auch viel mehr Raum gemacht für islamischen religiösen Ausdruck in Europa. Seitdem die Terroraktionen stattfinden, fängt der Islam das Bild von Europa immer mehr anzuprägen, auch ganz konkret äußerlich. Es sind sehr viel mehr Moscheen entstanden seither. Es sind in europäischen Ländern sind sehr viel mehr Erziehungsprogramme entstanden, islamische Erziehungsprogramme. Die Stimme der islamischen Welt ist sehr viel stärker geworden. Diese Strategie also ging auf. Wir schaffen uns Raum in Europa, indem wir sagen, ihr seid gegen uns und das macht uns wütend und zornig. Man kann das auch Erpressung nennen. Ein jeder Mensch ist erpressbar, der Angst hat um sein Leben. Und ich verstehe in einer Welt, die, wie das der Westen ist, eine Welt, die immer mehr entleert wird ihrer christlichen Werte, die immer substanzloser wird innerlich, eine Welt, für die ein Leben nach dem Tod nicht gibt und alles, was sie haben, eigentlich das Jetzt und Heute ist, da wird man alles tun, um das zu bewahren. Ich erinnere mich an eine Aussage einer deutschen Autorin, einer bewusst feministischen Autorin, die gesagt hat kürzlich, wenn ich in die Situation komme, das war im Zusammenhang mit Moslem, lasse ich mich lieber vergewaltigen, als Widerstand zu leisten, weil ich habe nur das eine Leben. Und das ist genau die Taktik. Ich weiß nicht, ob Sie den Schriftsteller Broder kennen, ein deutscher Schriftsteller jüdischer Herkunft, der vor nicht so langer Zeit geschrieben hat und gesagt, eigentlich die Jugend in Deutschland, so eigenartig, dass ich das anhören mag, aufgefordert hat, Europa zu verlassen, weil es sagt, in 20 Jahren wird Europa islamisiert sein und nicht mehr, und da wird man nicht mehr atmen können. Und hat sie aufgefordert, nach Australien und Neuseeland auszuwandern. Sein Rat sei dahingestellt, aber etwas hatte man verstanden. Auch er hat gesagt, die Tatsache, dass wir Angst haben um unser Leben, macht uns für den Islam nicht nur verletzbar, sondern wir haben nichts entgegenzustellen. Wir Humanisten, hatte gesagt, wir wissen nicht, wie kämpfen, um was kämpfen, weil Kampf letztlich für uns etwas Eigenartiges ist. Wir können diese Gewalttätigkeit des Islams nichts entgegenstellen, weder innerlich noch äußerlich. Freunde, und das ist etwas, was Europa Sorge machen müsste. Der Islam wird mit allen Mitteln Europa so massiv in die Zange nehmen, dass sie letztlich am Ende mit ihm kollaborieren in Bezug auf Israel. Weil das Ziel ist, und das macht die islamische Welt, sei das im Zusammenhang mit dem Libanonkrieg. Ich könnte ganz vieles über die Strategie der Hamas erzählen. Wir haben die Zeit hier nicht. Oder der Hisbollah. Wir könnten über den Ahmadinejad, den iranischen Präsident, einiges sagen. Aber das ist alles letztlich die gleiche Stimme. Das Ziel ist übrigens, Ahmadinejad hat vor zwei Wochen Europa gewarnt und gesagt, passt auf, eure Unterstützung für Israel und eure Nähe zu Israel könnte euch verletzbar machen, könnte für euch gefährlich werden. Der Mann nimmt kein Blatt vor den Mund. Warum? Weil er weiß, die Europäer, sie haben Angst um ihr Leben. Und was hat das zur Folge, wenn man die Zeitungen liest, zum Beispiel, sei das in der Schweiz, Frankreich, England. Ich bin im Sommer in verschiedenen europäischen Staaten unterwegs gewesen und überall in den Zeitungen kam mir ein ähnlicher Geist entgegen. Die Angst des normalen Bürgers in Europa, der sagt, wir müssen etwas gegen diesen Israelis tun, weil wegen ihnen werfen die Moslems Bomben auf unser Haupt. Wegen ihnen haben wir den Terror. Irgendetwas muss doch geschehen, dass der Zorn der Moslems, der von den Juden verursacht wird, der natürlich durch die Ungerechtigkeit und die Unmenschlichkeit der Juden verursacht wird, dass das gestoppt wird. Es ist nicht zufällig, dass der Antisemitismus so massiv ansteigt. Das ist eine der Strategien der islamischen Welt im Kampf gegen Israel. Sie wissen, wenn genug Angst da ist, werden die Menschen die Juden wieder hassen und werden gegen sie aufstehen. Das ist der einzige Weg, wie wir Israel letztlich gegen Israel ankommen können. Und das ist verständlich. Menschen, noch einmal, die keine Substanz haben, keine Hoffnung haben, wie sollten sie solch eine Gewalt entgegentreten können? Hier ist die Frage an uns als Gemeinde. Wo stehen wir? Und ich denke, die Antwort ist sehr einfach gegeben. Es steht, wurde auch schon zitiert, Offenbarung 12,11, wo es heißt, die Überwindung des Feindes durch des Lammes Blut, durch das Wort unseres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht lieb gehabt bis in den Tod. Wenn wir als Gemeinde um unser Leben fürchten, sind wir genauso erpressbar wie die Welt auch. In der Beziehung zu Israel. Aber dann werden wir auch erpressbar sein und wir werden unfähig sein, der islamischen Welt das Evangelium zu bringen. Wir kommen tatsächlich in eine Zeit hinein, wo wir uns entscheiden müssen, sind wir Menschen, die das Zeugnis, die zu den Plänen Gottes mit Israel stehen, die dazu stehen, dass die islamische Welt das Evangelium braucht, sind wir entschieden, das zu bezeugen, bis dahin, dass es auch unser Leben kosten kann. Und das kann es sehr leicht kosten. Aber nur solche Menschen, nur solche werden die Möglichkeit haben, dem Islam gegenüberzustehen und auch etwas zu bewirken. Wichtig ist, dass wir wissen, Jesus ist der Herr. Er ist derjenige, der letztlich seine Pläne wird umsetzen. Mit Israel, er wird seine Herrschaft aufrichten. Die Frage ist nur, ob, und mit dem möchte ich schließen, weil die Zeit schon vorbei ist, die Frage ist nur, ob wir als Gemeinde letztlich eines Tages mit dem Schmerz dastehen und letztlich auch mit dem Vorwurf Jesus, da wird über eine Gerichtssituation in Jesaja 63, wo Gott Gericht über Edom bringt, Edom, der notabene ein Symbol für den Islam ist, da heißt es vom Messias, der das Gericht über Edom bringt, und der wird gefragt, wer er ist, und er sagt, ich bin's, der in Gerechtigkeit redet und bin mächtig zu helfen. Und dann heißt es, warum ist dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie das eines Kältetreters? Und er sagt, ich trat die Kälte allein und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekältet in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm, da ihr Blut auf meine Kleider gespritzt und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Und dann heißt es in Vers 5, und ich sah mich um, aber da war kein Helfer. Und ich verwundete mich, dass niemand mir beistand. Da musste mein Arm mir helfen und mein Zorn stand mir bei. In dieser Auseinandersetzung mit den Völkern, ganz speziell mit dem Islam, die Frage, des Messias und seine Gemeinde, wenn er um sich schaut, wer ihm dabei steht, werden wir die sein, die sagen, Herr, ich? Und um das tun zu können, müssen wir wissen, nur wenn wir nicht erpressbar sind durch Furcht. Jetzt machen wir eine Minute Pause und dann kommen wir zu den Fragen. Versucht tief einzuatmen, damit dass ein bisschen Sauerstoff kommt. Und wir haben leider nicht viel Zeit, aber für 2-3 Fragen wird es reichen. Gut, kommen wir zu Fragen. Wer hat Fragen und wie machen wir das? Das funktioniert hier. Eben, und dann kommt das Mikrofon.
Was ist mit den christlichen Arabern? Bei denen empfinde ich auch eine starke Gegeneinstellung sehr oft, aber sie sind ja keine Moslems.
Das ist richtig. Nicht alle, aber es gibt, das ist wahr, viele christliche Araber, die Mühe haben mit Israel aus einem anderen Grund. Und zwar der Grund ist, übrigens, es gibt viele nicht-arabische Christen, die auch Mühe haben mit Israel. Aber sie sind nicht die Einzigen. Und darin sind sie natürlich ziemlich in gute Gesellschaft, wenn man das so sagen kann. Es gibt ganz viele christliche Araber, gerade entweder die evangelischen, also evangelischen Araber, aber natürlich auch die aus historischen Kirchen. Das ist einerseits die Geschichte dessen, von was wurden sie geprägt. Die evangelischen Gemeinden wurden geprägt natürlich von den Missionswerken, die aus Kirchen kamen, die eine Ersatztheologie gelebt haben. Das wurde ihnen sozusagen mit der Muttermilch eingegeben. Dann kommt noch dazu, dass die christlichen Araber mehr getrieben sind vom Gedanken des Nationalismus, nämlich einen eigenen Staat, eine eigene Nation zu haben. Und dann sind die christlichen Araber, muss man auch sehen, in einer ganz schwierigen Situation. Sie leben als Araber, als Minderheit mit einer islamischen Mehrheit. Und die einzige Berührung, kann man sagen, die sie miteinander haben, ist eigentlich die Geschichte des Nationalismus. Wenn sie als Araber und Palästinenser gegen einen Palästinenserstaat wären, dann haben sie keine Zukunft, kein Bleibe unter der islamischen Mehrheit. Für sie ist es ganz schwierig. Es ist primär nationalistisch eigentlich geprägt. Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, die christlichen Araber brauchen unglaublich viel Gebet von der Gemeinde, weil sie stehen zwischen Hammer und Amboss. Da ist die islamische Welt auf der einen Seite, die sie beim kleinsten offenen Beziehung zu den Juden als Judenfreunde und Kollaborateure abtun, und da sind sie sofort in Gefahr. Und auf der anderen Seite müssen wir sagen, der säkulare israelische Staat macht natürlich keinen großen Unterschied zwischen Araber und Araber. Da muss man schon sehr genau hinschauen, dass sie merken, das ist ein christlicher Araber, eigentlich der ist uns nicht feind wie die Moslem. Von daher ist es für sie nicht so einfach. Sie brauchen sehr viel Gebet. Und auch das Gebet, dass Gott ihnen seine Pläne mit Israel offenbart und ihnen die Gnade gibt, wenn sie das erkennen, in einer Art und Weise zu leben und sich auch noch zu bewegen. Das ist keine Kleinigkeit, als christlich-Araber zu sagen, ich glaube an die Pläne Gottes mit Israel und immer noch unter Moslem leben zu wollen. Ja, andere Fragen?
Ich hab auch eine Frage, und zwar die Moslems untereinander, wenn man sie bekehrt oder wenn man versucht, über christlich und etwas zu erklären, bedrohen sich gegenseitig. Also sie werden mit ihrem Leben selbst bedroht untereinander, wenn da einer abtrünnig wird. Also der ganze Clan verbündet sich gegen jene. Ich habe das erlebt, in Frankfurt waren einige Türken, haben versucht auszubrechen. Und die sind so unter Druck gestanden, dass sie geflüchtet sind. Und jetzt, wie kann ich in einen so einen feste Familienclan hinein, wie kann ich da etwas hineinbringen? Es ist fast unmöglich, also wie, was ich bisher erlebt und gesehen habe.
Menschlich gesehen unmöglich, das ist richtig. Gott sei es gedankt, glauben wir einen Gott, der Unmögliches möglich macht. Wenn das nicht so wäre, hätten wir keine Hoffnung. Aber es ist Hoffnung, weil Gott tatsächlich auf unglaubliche Art und Weise auch in solche Clans und Familien hineingreift und Menschen zu sich zieht. Aber es ist so. Es ist für viele, die wirklich aus islamischem Umfeld kommen, ganz schwierig. Wir kennen viele Frauen, gerade auch in Jerusalem, die ihr Leben Jesus gegeben haben und weiterhin in ihrem Umfeld leben und das eigentlich in einer Art und Weise im Geheimen tun müssen, aber es lebt. Weil ansonsten sie alles verlieren würden. Und wir können, das ist für uns wichtig, Wege und Möglichkeiten zu finden, wie kann man diesen Menschen helfen, diese Beziehung zu Jesus zu leben in ihrem Umfeld. Aber es ist nicht unmöglich. Ja.
Im Koran und bei den Moslems ist ja Jesus ein Prophet. Wie führt ihr oder wie missioniert ihr, dass sie zu der Erkenntnis kommen, dass Jesus der Sohn Gottes ist?
Da gibt es kein Konzept. Da gibt es nur den Heiligen Geist. Er ist der Einzige, der die Offenbarung gibt. Es gibt ganz viele Methoden, die entwickelt wurden, die alle etwas für sich haben. Aber bis jetzt ist unsere Erfahrung, dass nicht die Argumentation das Wesentliche ist, sondern ganz einfach, dass Zeugnis, das aus einem Herzen kommt, das Jesus wirklich kennt. Die Moslem kann man nicht über den Kopf, sondern nur über das Herz erreichen. Weil sie sind Menschen, die alle auch eine Sehnsucht nach Annahme, nach Liebe, nach Vergebung haben. Das haben sie. Und wenn wir auf dieser Ebene etwas zu bezeugen haben und Jesus tatsächlich eine Realität ist, dann haben wir ihnen etwas zu sagen, jenseits von Ideologie und von Religion. Erst wenn ein Mensch tatsächlich ergriffen ist vom Geist Gottes, dann kann man Sachen in Ordnung bringen, erklären, auseinanderhalten. Aber Argumente bringen nichts. Also wir tun nicht den Islam zerpflücken oder widerlegen. Das ist nicht unsere erste Angelegenheit, sondern es heißt durch das Wort ihres Zeugnisses, wir müssen etwas zu bezeugen haben. Ja. Bitte. Ja.
Ich komme gerade aus Bejala.
Ja, schön.
Ich würde das gerne sagen, dass es auch wichtig ist, dass wir als Reisegruppe, da sagen Sie, die arabischen Gläubigen suchen. Also
unbedingt,
auch
sehr gut.
Ja.
Genau, danke. Die Schwester kommt gerade mit ihrer Reisegruppe aus Bejala. Und ihr Anliegen ist, was mir persönlich auch ein ganz großes Anliegen ist, dass wir als Menschen, die ganz zu Israel stehen, dass wir nicht vergessen sollten, auch die arabischen Geschwister brauchen Ermutigung, indem man sie besucht, indem man sie ermutigt, indem man sie erleben lässt, dass wir zu ihnen stehen. Weil wenn wir das nicht tun, dann überlassen wir sie dem Druck eigentlich des Islams und des Feindes. Sie brauchen unbedingt unsere Unterstützung und auch unsere Zuwendung. Und indem wir das tun, stärken wir das Zeugnis für Israel. Ja. Ja, das, die Frage ist, was sage ich meiner türkischen Nachbarin oder Schülerin, Nachhilfeschülerin, dass sie die Einzige ist, die an Gott glaubt. Das kann tatsächlich so aussehen. Und da kann ich nur sagen, wenn das der Fall ist, zuerst einmal in der Klasse ist das möglich, aber Gott sei es gedankt, gibt es schon noch einige, die Jesus kennen, ringsherum. Aber vielleicht wäre das eben eine gute Möglichkeit, darüber zu reden, wie das ist, wenn Menschen sich von Gott abwenden, was daraus entsteht. Ich denke, es wäre eine, wenn das so ist, eine gute Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit jemandem wie Sie. Sagen, zum Beispiel, was bedeutet dir Gott? Ich denke, ich muss ja nicht, wenn sie so etwas sagt, will sie etwas damit zum Ausdruck bringen. Und ich denke, da ging es mir darum, auf das einzugehen. Was bewegt dich? Oder zu sagen, es ist wahr, wir als Christen, als Gemeinde vielleicht, müssen unglaublich viel unternehmen, um das Evangelium hinauszutragen. Wir haben versagt in ganz vielen Bereichen, das ist eine Tatsache. Das ist so. Das endet ja nicht daran, wer Jesus ist. Schaut, ich denke in all diesen Sachen, wenn wir mit Moslems zu tun haben, es entscheidet sich an dem, ob Jesus für uns eine lebendige Wirklichkeit ist oder nicht. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht Religion bringen, dass es nicht um Kultur geht, dass es nicht um Argumente geht. Wenn Jesus für uns nicht lebt, dann haben wir ihnen nichts zu bringen. Er muss als jemand erlebt werden, dass der ganz konkrete Antworten für ihr Leben hat.
Elisabeth hat noch was.
Das ist keine Frage, sondern nur etwas zur Bestätigung. Ich bin so froh darüber, dass Sie sagten von Anfang an, Sie arbeiten mit anderen gemeinsam, mit der messianisch-jüdischen Evangelisation. Und wir haben im vorigen Jahr auch gerade in Bet Yala erfahren, wie das Ehepaar Shavan dort unter den Muslimen wirkt und wie es dort in ganz schwerer Zeit gelungen ist, Kinder und auch Erwachsene heranzuziehen, um ihnen Jesus Christus zu bezeugen.
Ich habe den Eindruck, dass unsere Zeit, ist es richtig, ist jemand hier von den Organisatoren? Ich bin nicht mehr ganz sicher, wenn wir aufhören müssen, aber es kann gut sein. Viel nach. Oh, schön. Und wann ist die nächste Gruppe? 16 Uhr. Gut. Entweder wir hören hier auf, jede weitere Frage geht auf Ihre Pause. Aber wir können gut hier einhalten. Und wie gesagt, das Buch da empfehle ich zur Lektüre, um wirklich tiefer in die Thematik hineinzukommen. Vielen Dank.